Frauen, die sich nicht schämen, die kann man halt schlecht darüber so sozial kontrollieren.
Mhm. Ja, auch das müssen wir uns klar machen.
Hallo und herzlich willkommen bei Fix und 40, dem Podcast für Frauen ab 40 und alle, die es werden wollen. Mein Name ist Katja Berlin und bei mir ist Gunda Windmüller. Hallo Gunda.
Hallo Katja.
Ja, wir sprechen dreimal im Monat über Themen rund ums Erwachsensein, sag ich mal. Und bevor es heute losgeht, erlaubt uns noch kurz den Hinweis auf unsere Steady-Mitgliedschaften. Bei Steady könnt ihr uns nämlich unterstützen, also damit wir diesen Podcast weitermachen können. Es gibt da verschiedene Mitgliedschaftsmodelle, zum Beispiel eins für nur 6 Euro im Monat oder für 60 Euro im ganzen Jahr. Und dann könnt ihr jeden Monat eine exklusive Folge von uns hören. Außerdem habt ihr dann noch die Chance, an unseren Verlosungen teilzunehmen. Da gibt es Bücher, Taschen, noch mehr Bücher. Und und ihr unterstützt uns einfach bei unserer Arbeit. Das wäre super, wir würden uns sehr freuen. Alle Infos findet ihr unter www.fix40.de und dort könnt ihr auch gleich unseren kostenlosen Newsletter abonnieren, in dem informieren wir dann immer, wenn die Folgen rauskommen, um welches Thema es geht und schicken dann noch Links und weiterführende Informationen. Es lohnt sich also. Die Folge jetzt ist aber offen für alle, quasi unser Geschenk an euch. Und wir starten wie immer mit unserer Standardfrage. Liebe Gunda, warst du in der letzten Woche eher erwachsen oder eher nicht so erwachsen?
Also ich habe in der letzten Woche sehr viel Babybrei gegessen, weil ich eine akute Gastritis hatte. Insofern, trotz Babybrei, finde ich dieses Verhalten aber auch irgendwo schon ziemlich erwachsen. Also erwachsen, ja.
Weich. Vernünftig.
Schön. Vernünftig, genau. Und du, Katja?
Ja, Peak Erwachsensein bei mir. Ich habe jetzt nicht nur so eine Siebträger-Kaffeemaschine, also mein erster Kaffee-Zubereitungs-Upgrade seit meiner Studentinnenzeit. Es ist nur so eine ganz kleine, so ein Einsteigermodell, nichts, nothing fancy.
Nicht aber so ein Männermodell.
Genau, kein Männermodell. Könnte ich dir jetzt nicht stundenlang was zu dieser Maschine erklären. Und trotzdem aber ein absoluter, toller Kaffee. Aber das ist nicht nur das Erwachsensein. Es geht, ich setze noch einen Schritt, gehe noch einen Schritt weiter. Ich kann aber nur noch eine Tasse am Tag trinken gerade, weil ich zu gestresst bin. Ich habe echt gerade Stressprobleme. Und ich denke, eine Gastritis, Gunda, ist ja auch häufig stress-related. Und das ist wahrscheinlich so ein bisschen das, wo wir jetzt so reinkommen in den 40ern. Ich habe jetzt ganz viel so gelesen zu Stressbewältigungen und was Stress mit deinem Körper macht. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch mir so eine App runtergeladen, so eine Atem-App, wo du immer so Atemübungen machst. Ich mache jetzt so progressive Muskelentspannung. Mhm. Ich trinke weniger Alkohol, das ist und weniger Kaffee. Und das ist alles in allem eine relativ neue Erfahrung, weil ich immer gedacht habe, ich habe ja in meinem Job jetzt eigentlich nicht so einen Stress, weil ich meinen Job liebe. Aber es gibt ja auch andere Stresssorten und ich glaube, das habe ich so ein bisschen unterschätzt in den letzten Monaten, beziehungsweise es ist ja so, wenn wir jetzt irgendwann so langsam in die Perimenopause kommen, dann sinkt ja unser Östrogenspiegel und Östrogene halten oder helfen dem Körper, Cortisol-Spiegel zu regulieren. Das heißt, wir sind da einfach noch ein bisschen stressresistenter. Und wenn das Östrogen jetzt sinkt, dann sind wir nicht mehr so gut in der Lage, unseren Cortisol-Spiegel zumindest so effektiv wie vorher zu regulieren. Und infolgedessen werden bestimmte Situationen schneller als stressig empfunden. Für mich ist das etwas, was ich vorher noch nicht so gelesen hatte oder vielleicht mich auch nicht so richtig informiert habe. Aber jetzt, wo ich merke, mein Körper sendet mir Signale, dass ich zu gestresst bin, fand ich das sehr beeindruckend oder sehr interessant. Und ich denke, wir müssten da irgendwann vielleicht auch noch mal eine Folge machen zum Thema. Mhm. Weil das wahrscheinlich in den 40ern schon auch eine große Rolle spielt. Aber darum soll es heute nicht gehen, sondern wir haben uns ein anderes Thema für heute ausgesucht. Und es war so, dass wir zusammen in einer Situation waren, wir werden gleich darüber sprechen, und es quasi auf der Hand lag, dass wir über dieses Thema sprechen müssen, weil wir beide ein derart intensives Gefühl hatten, also richtig körperlich. Das war so intensiv, dass wir gesagt haben, okay, darüber müssen wir mal in Folge sprechen. Und das Gefühl, das wir hatten, was uns so intensiv ausgefüllt hat, war Scham.
Ja.
Also Gunda, erzähl doch mal über die Schameswellen, die dich überkommen sind. So hast du es mir gegenüber nämlich ausgedrückt in der Situation.
Ja. Es war auch lustig. Also ich meine, ich muss jetzt sagen, wo wir waren, oder? Also das,
ja, da führt kein Weg dran vorbei.
Führt leider kein Weg dran vorbei. Also Katja und ich waren zu Recherchezwecken auf der Fischsucht-Fahrradparty hier in Berlin. Und ja, das lasse ich jetzt erstmal so stehen.
Ich weiß gar nicht, ob alle Fischsucht-Fahrradparty kennen. Ist es was Bundesweites oder ist es nur was, was
ich glaube,
in Berlin
es
gibt?
Ist was Bundesweites, aber in Berlin, es ist, oder sie nennt sich selber die größte Single-Party Berlins. Und es ist angeblich eine Party zum Verlieben. Die findet jeden zweiten Freitag statt hier. Und da gibt's dann sowas wie Date-Doktorin, Doktores, Speed-Dating, Ultra-Speed-Dating sogar. Und ja, Nummern ziehen, Liebesbrief schreiben, Möglichkeiten ein. Und was war das nochmal, Katja? Foxtrott? Nee, Jazz?
Stimmt, Disco-Fox.
Nee, Disco-Fox, das, was war es, genau. Also ein Disco-Fox-Tanzkurs hätte man da mitmachen können. Und die besten Hits aus den 80ern und 90ern auf einem Floor, auf dem anderen Floor, deine Lieblingsliebeslieder. Und man konnte sich so eine Nummer an das Revier heften. Die Nummer war dann bei den Date-Doktores mit dem eigenen Namen hinterlegt. Wenn einen also jemand sah, ich glaube, ich war die 7-0 irgendwas, und dachte, oh, die ist aber süß. Hätte man da hingehen können und einen Liebesbrief hinterlassen. Und dann wurde da auf so Monitoren die Nummer eingeblendet. Und wenn man seine eigene sah, konnte man sich den Liebesbrief also abholen.
So. Und ja, und wir sollten jetzt mal die Spannung so ein bisschen rausnehmen unter unseren HörerInnen. Hast du dich verliebt an dem Abend?
Ich habe mich neu in mein Leben verliebt. Weil einer unserer, also das ist jetzt wirklich die Spannung komplett rausgenommen, einer unserer oder der Haupt-Takeaway aus dem Abend war von uns allen, wir waren zu viert da, wir hatten nur zwei Freundinnen dabei, war, egal mit welchem Beziehungsstatus man in diese Party reingegangen ist, man ist hinterher total glücklich damit.
Alles ist besser.
Alles, alles.
Als Single-Partys.
Ja. Also, und jetzt noch mal einen kleinen Schritt zurück. Also wir hatten das noch gar nicht so antizipiert, dass wir uns das so schämen würden. Und ich saß mit der Anne noch bei uns auf der Terrasse am Tag der Party. Und irgendwie sind wir auch auf Scham zu sprechen gekommen. Und wir haben uns dann so gegenseitig gefragt, wann hast du dich eigentlich das letzte Mal geschämt? Und uns beiden nichts eingefallen. Und das war dann halt irgendwie ironisch, weil wir 6 Stunden später stand ich neben Katja beim Ultra-Speed-Dating an so einem Tisch und wurde wirklich niedergedrückt von Schameswellen. Also, es war unfassbar.
Es war so schön. So eine Out-of-Body-Experience, weißt du, wo ich so mich von oben gesehen habe und ich dachte, ich muss jetzt hier dissoziieren, weil es ist so peinlich. Also, oh Gott, ich glaube, ich werde jetzt auch rot. Zum Glück sieht man uns nicht.
Ich auch, mir wird jetzt schon wieder so heiß. Und es war auch wirklich so dieser Ausdruck, sich in Grund und Boden schämen. Es war exakt so. Ich war wirklich als, oh.
Also ich habe schon gemerkt, dass es mir peinlich ist, da reinzugehen.
Ja.
Und das war auch, also ja, so ein bisschen wie erwartet. Und du hast dann aber, du hast mich ja so ein bisschen auch reingequetscht. Du hast gesagt, okay, wenn wir das jetzt machen, dann müssen wir das jetzt hier, the full Monty, ja, da musst du richtig rein. Und wir gehen auch zu diesem Speed-Dating oder Ultra-Speed-Dating. So, da haben wir diese Nummer bekommen, wir beide, unsere Freundin hat sich da irgendwie ausgeklingt und gesagt, okay, alles hat eine Grenze, ja. So, und wir standen dann an Tischen, das waren, glaube ich, 10 oder 11 Tische. Und die Frauen mussten dann, also es war auch alles strictly heterosexuell, die Frauen mussten dann an den Tischen warten und wurden dann in den Raum 10 Männer reingelassen und die mussten dann so Reise nach Jerusalem mäßig einen Tisch weiter. Da gab es auch, die haben es tatsächlich nicht geschafft, dieses Prinzip irgendwie zu verstehen. Es gab irgendwie einen Stau, weil sich immer alle Männer an dem einzigen Tisch mit einer 20-Jährigen irgendwie versammelten. Die anderen Frauen waren alle Ü30, viele auch Ü50, würde ich mal sagen. Mhm. Und genau, das heißt, also diese 10 Männer sind dann halt immer jeweils, glaube ich, 2 Minuten am Tisch gestanden. Dann hast du mit denen halt einen Smalltalk führen müssen. Und Gunnar und ich standen so an Tischen nebeneinander. Wir hatten uns vorher auch so Identitäten überlegt. Also wir haben uns einen anderen Namen gegeben und andere Berufe. Und also es war wirklich eine derart unangenehme Situation, dass ich das kaum in Worte fassen kann. Also ich weiß nicht genau. Ich finde es auch schwierig, dann zu sagen, wofür ich mich geschämt habe. Wofür hast du dich denn genau in der Situation geschämt?
Ja, ich habe da auch drüber nachgedacht, weil erstmal denkt man ja so, weil ja, was ist denn da schlimm? Du bist ja da irgendwie selbstbestimmt in der Situation, was soll denn daran so schlimm gewesen sein? Aber als ich nochmal drüber nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, ich habe da einfach Dinge gemacht, die meinem Selbstbild überhaupt nicht entsprechen. Also ich finde es, ich würde niemals, niemals freiwillig mir eine Nummer aufkleben und mich, und das war ja auch auf dieser ganzen Party so, also man wurde ja wirklich angestarrt wie Frischfleisch. Das war ganz unangenehm. Also so richtig taxiert. Und das war schon mal unangenehm. Und dann, ich würde auch, also diese Speed-Dating-Situation ist auch etwas, was ich wirklich nicht freiwillig machen würde und nicht freiwillig mit diesen, also mich so auf Typen gezwungen zu sehen, mit denen ich eigentlich freiwillig gar nicht sprechen möchte. Und das fand ich in gewisser Hinsicht, habe ich das so als erniedrigend empfunden, weil ich dachte, aber die Außenwahrnehmung, die man jetzt von mir hat, ist ja die einer Person, die nun mal da ist. Aber ich wollte ja eigentlich gar nicht da sein. Und da sind so Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung auseinandergeklafft. Und ich habe dann einfach nochmal in meinem alten Schüler-Duden Philosophie nachgeschlagen, nach dem Wort Scham. Und da steht, Scham ist dem Menschen eigenes, anerzogenes Angstgefühl, das sich häufig auf Verletzungen der Intimsphäre bezieht. Grundlage der Scham ist das Bewusstsein, durch bestimmte Handlungen oder Äußerungen sozialen Erwartungen nicht entsprochen zu haben. Und genau das ist es. Ich habe meine Intimsphäre verletzt gefühlt und ich habe auch den sozialen Erwartungen, die ich gerne von mir, also die ich gerne erfüllen würde, in dem Moment nicht entsprochen. Und deswegen bin ich einfach im Boden oder so.
Also, es war auf jeden Fall ja ein sehr intensives Gefühl, was auch nicht wegging, also auch wirklich den ganzen Abend da blieb bei mir. Also es wurde dann natürlich ein bisschen besser, als wir getanzt haben, aber es wurde dann ja auch also extrem, ich sage mal, uncoole Musik gespielt. Also wirklich Lieder, zu denen ich freiwillig nicht tanzen würde. Ja, Coco Jumbo und Lucy Electric und so. Also es war schon, also die Jugend würde sagen, extremst cringe. Und ich habe schon irgendwann gesagt, eigentlich stört mich cringe nicht, aber anscheinend in dieser Intensität schon. Es war, also ich war halt wirklich die ganze Zeit extremst peinlich berührt. Genau, und was du auch gesagt hast, wenn man jetzt Lust hat zu flirten und in so eine Bar geht oder einen Club, da ist es vielleicht ein bisschen subtiler, ne? Dass du sagst, okay, natürlich gehen auch die Leute hier hin, um zu flirten, aber auf so eine Single-Party gehst du halt nur, um irgendwie abzuchecken, ob du, also das hat vielleicht eine stärkere Intensität oder ein anderes Ausmaß, was ich auch extrem unangenehm fand. Also wir sind jetzt anscheinend nicht wirklich gut geeignet für so Single-Partys. Aber auf jeden Fall ist es ein gutes Thema. Wir haben uns jetzt mal ein bisschen Gedanken gemacht über Scham. Und es ist ja so, die Fähigkeit, vielleicht mal vorab, ja, die Fähigkeit überhaupt sich zu schämen oder Scham zu empfinden, die heißt oder gilt als angeboren, ja, weil ich auch irgendwie gedacht habe, naja, vielleicht wäre man so sozialisiert oder so, aber es ist, sieht so aus, als sei Scham so eine universelle menschliche Veranlagung. Was aber sozialisations- oder kulturbedingt ist, sind so die Anlässe, wofür man sich schämt und auch der Ausprägungsgrad für Scham. Mhm. Und da, genau, hast du ja eben schon aus deinem Philosophie-Lexikon zitiert. Und da gibt es so ein paar unterschiedliche Sachen. Und ich dachte, darüber könnten wir mal sprechen. Also erstmal hat Scham natürlich schon, kann was Gutes haben. Darüber können wir nachher nochmal sprechen. Aber Scham ist auch ein Auslöser für Perfektionismus, für Suchtverhalten, für Angststörungen, für Essstörungen, Schuldgefühle, für Aggressivität und auch, ja, für die Beschämung anderer. Also, ja, sozusagen diesen negativen Impact nicht nur sich, sondern auch anderen aufzuladen. Also eigentlich auch ein sehr destruktives Gefühl mitunter. Und ich habe dann so ein bisschen für mich überlegt, also ich bin so halbwegs unbeschämt aufgewachsen. Also ich würde mal sagen, der Ausprägungsgrad meiner Scham ist nicht überdurchschnittlich hoch zumindest, ja, weil meine Familie zum Beispiel null religiös ist, meine Eltern so ein bisschen die 68er sind, also meine Mutter war zum Beispiel Biologielehrerin, das heißt, die hat auch irgendwie keine Körperscham oder sowas. Ich bin in Berlin aufgewachsen, was ja schon auch immer relativ wenig Shaming sozusagen hatte. Ich finde das alles für mich sehr hilfreich. Wie sieht's denn bei dir aus? Wie ist denn dein Schamhintergrund?
Bei mir war das eigentlich ganz ähnlich. Ich bin auch ungetauft, also trotz Aufwachsen im heiligen Köln habe ich nicht viel Katholisches abbekommen, und muss aber doch sagen, dass ich mich durch meine Pubertät wirklich hindurch geschämt habe wie nichts Gutes. Also eine der schlimmsten Sachen, das weiß ich noch, war immer die Angst, dass ich irgendwie, wenn ich meine Tage habe, dass ich auslaufe, in Anführungsstrichen, oder ich so einen Blutfleck an der Hose habe. Und die Angst war wirklich so groß. Ich habe immer, also ich wusste nicht so ganz, mein Zyklus war damals noch nicht so regelmäßig, und immer, wenn ich dachte, er kommt, habe ich schon angefangen, nur noch schwarze Hosen zu tragen. Und wenn ich da meine Tage hatte, habe ich auch immer nur so ganz lange Pullis angehabt und mich auch manchmal wirklich so an Wänden entlang bewegt oder habe immer so gewartet, bis alle so vor mir weggingen, um dann auf dem Klo schnell nochmal checken zu können oder so. Also das hat richtig mein Alltag beeinträchtigt und war ja furchtbar. Mir tut die Gunda von früher immer noch so leid, wenn ich dran denke, und auch ja die anderen Mädchen, denen es vielleicht ähnlich ging. Also deswegen, das hat auch wirklich, also natürlich war es dann in den 20ern nicht mehr so schlimm, aber es hat schon echt lange in verschiedenen Ausprägungen noch nachgehallt, diese ganze Körper- und Sexualitätsscham, bei mir zumindest. Aber bevor wir jetzt zu traurig werden oder zu, doch zu traurig vielleicht. Katja, Scham ist ja auch sinnvoll. Also ich möchte ja auch nicht, ich bin ja eigentlich, sehe ich mich so als Anti-Scham-Beauftragte in meiner Umgebung, aber ich möchte die Scham ja auch nicht ganz abschaffen. Also es geht ja, hast du ja eben auch angesprochen, Scham ist ja auch was Gutes. Also Scham hat eine Funktion, sie schützt vor Extremen, sie sorgt auch dafür, dass wir uns kontrollieren können, also auch Stichwort Gewalt, Obszönitäten, dass die nicht überhand nehmen, weil wir uns dann halt dafür schämen und weil das so, auch so einen sozialen Druck ausübt, sich eben nicht zu sehr in so Grenzbereiche hinein zu bewegen. Das kann einen körperlich schützen, aber es schützt ja auch vor Regelübertretungen. Also ich kann mir vorstellen, dass Menschen ja wirklich einiges machen würden. Ich denke immer so, für mich ist das Beispiel Schwarzfahren. Wenn ich nicht schon mal beim Schwarzfahren erwischt worden wäre und erlebt hätte, wie wirklich erniedrigend und peinlich es ist, da von so zwei Kontrolleurs vor versammeltem Waggon irgendwie Ausweis raus und so und alles zu Recht, ne? Also man soll nicht schwarz fahren. Aber wenn man da schon einmal so behandelt wurde, dann macht man das einfach aus der Angst heraus, nochmal so beschämt zu werden, nicht wieder. Also will damit jetzt keinen Aufruf zu irgendwie fieser Beschämung von RegelübertreterInnen machen. Nichtsdestotrotz hat Scham aber ja eine Funktion, dass wir uns nicht, dass wir gewisse Regeln einhalten.
Das stimmt. Und trotzdem hoffe ich, dass wir das 9-Euro-Ticket weiter haben können, damit es schlimmere Regelübertretungen gibt, die dann beschämt werden. Du hast es eben schon angesprochen, eine Sache, für die man sich schämt in unserer Gesellschaft, und das ist aber keine gute Scham, ist ja die Körperscham. Ne? Und die weibliche Genitalgegend zum Beispiel wird ja auch als weibliche Scham bezeichnet. Und dann dachte ich, hallo Gunnar, dein Stichwort, Schamlippen. Yes. Ich weiß gar nicht, ob du das schon mal im Podcast erzählt hast, aber wenn, dann wäre es jetzt die perfekte Gelegenheit.
Okay, liebe Leute, falls ihr es noch nicht wisst, Schamlippen heißen Vulvalippen. Ich hole kurz aus. Ich hatte mich vor Jahren, ich glaube vier Jahre ist es mittlerweile her, mal einen Artikel über die Vulva und über so die Unkenntnis der Vulva, gerade unter jungen Frauen, mit einer Gynäkologin in einer Sexualklinik in Bonn unterhalten. Und bin dann für den Artikel nochmal so die Anatomie der Vulva durchgegangen. Und hat die so in meinem Kopf so durchgezählt, naja, es gibt die Klitoris, es gibt die äußeren Schamlippen, die inneren Schamlippen. Und als ich das so durchzählte, dachte ich, Moment mal, warum heißt eigentlich irgendwie so die Hälfte unseres Genitals Scham, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann habe ich im Duden nachgeschlagen, um zu gucken, ob es da nicht eine Alternative für gibt, die ich ja verwenden könnte. Und siehe da, nein, gibt es nicht. Und der nächste Gedanke, den ich hatte, war, das geht so nicht. Wir brauchen ein neues Wort dafür. Und der übernächste Gedanke war, und ich kriege das Wort in den Duden. Und um ein bisschen abzukürzen, habe ich dann mit der Chefredaktion des Duden telefoniert, mich schlau gemacht, wie das passiert, also wie man ein Wort in den Duden reinkommt, habe mich dann mit Mitu Sanyal zusammengetan und wir haben das Wort Vulvalippen so in verschiedenen, also auf den sozialen Medien, in Artikeln, die wir geschrieben haben, versucht populär zu machen, haben dann auch eine Petition gestartet bei change.org und das hat also wirklich ziemliches Medienecho hervorgerufen, wie man sich vorstellen kann, und ist mittlerweile dazu übergegangen, dass in der Vogue, meine Lieblingszeitschrift, die ich hier gerne anführe, aber auch in der Elle, in der Cosmopolitan, neulich habe ich sogar in einer Amazon-Serie Damaged Goods, da wird auch von Vulva-Lippen gesprochen, verwendet. Das heißt, es ist zwar noch nicht im Duden, aber wir sind sehr erfolgreich sozusagen damit, weil es eben einige ja, Medienoutlets mittlerweile verwenden. Und das ist ja genau das, was wir erreichen wollten, dass man nicht mehr von der Scham sprechen muss, wenn man über sich selber spricht, sondern einen möglichst neutralen Begriff hat, um einfach einen Körperteil zu beschreiben. Denn es ist nun mal auch nur ein Körperteil. Es ist zwar auch ein Sexualorgan, aber es ist auch ein Körperteil. Und ja, deswegen auch da habe ich schon angefangen, Anti-Scham-Beauftragte zu werden.
Ja, ich finde das total großartig. Ich freue mich immer, wenn ich über dieses Wort jetzt stolpere. Und ich finde auch, ich lese es immer häufiger. Was ich gelesen habe zu diesem ganzen Komplex, ich fand das sehr interessant. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass Scham sozusagen als universelle menschliche Eigenschaft gilt. Und es gibt ja Kulturen, in denen die Menschen nackt rumlaufen. Aber selbst da ist es wohl so, dass es sozusagen so ein Agreement gibt, dass du den anderen Menschen aber nicht direkt auf die Genitalien guckst. Das ist wie sozusagen unsere Vereinbarung, die wir so ein bisschen haben, wenn wir in die Sauna gehen. Ne? Mhm. Also da ist es ja auch, da bist du sozusagen in so einem Kontext, wo alle nackt sind, zumindest in Deutschland ist das so. Aber dann ist es halt ganz klar, du glotzt da halt jetzt nicht offensichtlich den Menschen in den Schritt, sondern guckst halt woanders hin. Und da denke ich übrigens auch, ich gehe sehr gerne in die Sauna, ich gehe auch ja immer schwimmen. Und für mich, oder mir hilft es halt extrem, um so ein halbwegs gutes Körperbewusstsein zu haben. Denn wir sehen ja nackte Körper meistens nur in der Werbung oder Porno oder also irgendwo, wo sozusagen so normschöne junge Menschen retuschiert sozusagen abgebildet werden. Und ich finde halt so diesen Gegenentwurf, du gehst halt in die Sauna oder du gehst schwimmen und dann gehst du da duschen und in die Umkleide und du siehst halt Durchschnittskörper und zwar jeglichen Alters, jegliche Gewicht oder ja, schöne, nicht schöne Körper. Und also ich finde das sehr, sehr hilfreich, um dann sozusagen so auch diese Körperscham abzubauen, weil es einfach was ganz Natürliches und Normales ist.
Ja, das finde ich auch. Ich finde, Sauna hat was, also ich hoffe immer so, dass die Leute, die sich vor der Sauna schämen, dass die irgendwann mal merken, dass es wirklich das Gegenteil bewirkt. Also, dass man die Scham da auch loswerden kann, weil genau, was du gesagt hast, man sieht einfach so viele Körper und man erfährt, jeder Körper ist einfach total unterschiedlich. Und da fällt mir ein, wo du sagst, in Deutschland zumindest. Ich war ja neulich in London und war da auch in der Sauna. Und es ist so, wie man es sagt, es war so ein Frauentag da in der Sauna und die Frauen da sind alle mindestens mit Höschen, Bikinihose, in die Sauna gegangen. Also ein paar haben ihr Top ausgezogen, das habe ich mich dann auch getraut, aber ich wollte da jetzt auch nicht als einziger Nackedei rumspringen, weil ich ja auch wiederum nicht beschämen wollte. Deswegen saß ich da auch in einem Bikinihöschen da und habe das am nächsten Tag zwei Freundinnen von mir, die Engländerinnen sind, erzählt. Und die waren also völlig perplex, als ich sagte, na, in Deutschland, natürlich geht man nackt in die Sauna. Man geht überall nackt in die Sauna, in allen skandinavischen Ländern, in Russland. Also man geht überall nackt in die Sauna, weil das ist, what's the point? Und also nein, das können sie sich gar nicht vorstellen. Die beiden sind auch Ü40 und sagten dann, die haben einfach noch nie außerhalb ihrer Familie oder ihrer eigenen Sexualpartner einen Menschen live nackt gesehen. Das finde ich total krass, oder? Mhm. Und Also ich habe dann auch versucht zu erklären, warum ich, und sie waren da doch so Unisex, das konnten sie also gar nicht glauben. Also Frauen ging schon nicht, aber Unisex war noch viel unmöglicher. Und ich habe dann so versucht zu erklären, was, wie schön das eigentlich auch ist und dass es halt null sexuell ist, also sondern, ja, also ich liebe Sauna auch und finde auch, es gibt nichts Besseres, was man so für das eigene Körpergefühl eigentlich tun kann.
Genau.
Aber ich glaube, ich habe da nicht nachhaltig überzeugt, fürchte
ich. Ja, ich kenne das auch von den Engländern, die immer Wahnsinn. Total, also das ist halt ausflippen und also, sie können sich überhaupt nicht vorstellen. Nee. Und ich denke, das ist so, ich finde es so gesund, so ein normales, nicht sexualisiertes Verhalten mal zu anderen Körpern zu haben. Mhm. Also ich halte das für auch sehr, sehr hilfreich. Aber man kann sich auch für andere Sachen schämen, ja, nicht nur für den Körper. Das ist ja, da gibt es ja jede Menge Möglichkeiten. Zum Beispiel. Und das war ja auch, ich finde, bei Fischsucht Fahrrad, bei diesem Singles-Bait, Speed-Dating, kam dann halt relativ viele von diesen Männern auf mich zu und die waren so in den 30ern und haben halt sich darüber beschwert, dass da jetzt ältere Frauen auch sind und dass sie sich jetzt quasi bei diesem Dating mit älteren Frauen unterhalten müssen. Und das war schon so ein bisschen Age-Shaming, ja. Mhm. Also, dass man sich dann irgendwann für sein Alter zu schämen hat. Also, wir arbeiten ja daran, dass wir das jetzt abbauen, ja. Aber ich finde, dieses Age-Shaming, das wird auch immer wieder in politischen Diskussionen so angebracht, vor allem von sehr jungen Leuten, die dann halt irgendwie der Meinung sind, dass alte Menschen dann nicht mehr offen für neue Ideen sind, nicht so flexibel sind, keine Ahnung von Technik haben und so weiter. Und ich denke manchmal so, ja, das ist vielleicht aber auch so ein bisschen diese Arroganz der Jugend, die sich selbst halt vielleicht, weil sie wenig Erfahrung haben, manchmal ein bisschen selbst überschätzen, beziehungsweise den Wert von Erfahrungen schlecht einschätzen können. Vielleicht ist es halt auch so ein Lebenslearning. Weißt du, was ich meine? Kannst du das, siehst du das auch so oder siehst du das anders?
Ja, also das, ich versuche mich ja zumindest aus Twitter herauszuhalten, aber was ich da so mitbekomme, entspricht das total dem, was du sagst? Also das finde ich gerade schade von der Gen Z, weil das sind doch eigentlich auch die Anti-Scham-Beauftragten.
Ja. Wahrscheinlich werden wir in ganz so, in, weiß nicht, wann sind die so alt? In 30 Jahren werden wir ein ganz großer, wird Age-Shaming, wird das Thema sein.
Oh ja, genau. Da freue ich mich schon drauf.
Ja, was gibt's noch? Fat-Shaming, King-Shaming, Mom-Shaming. Was fällt dir noch ein?
Single-Shaming.
Ah ja, natürlich. Genau. Auch und Flugscham übrigens auch, ne? Weil Schuldgefühle sind ja auch mit dem Schamgefühl verwandt übrigens. Also da müsste man auch nochmal näher einsteigen. Habe ich jetzt nicht gemacht, aber sozusagen die Scham über das eigene Verhalten. Jetzt nicht nur, wie man über die eigene Beschaffenheit sozusagen, sondern auch über das, was man tut. Und das finde ich ja auch ein
Fleischesser-Scham.
Was sagst du?
Fleischesser-Scham.
Genau. Das finde ich aber einen super wichtigen Komplex, auch nochmal darüber zu sprechen, auch für Frauen, denn Frauen wurden ja lange Zeit auch durch Scham in ihrer Rolle so ein bisschen gefangen gehalten, ne? Dieses, du sollst dich schämen und dann haben die sich nicht scheiden lassen, weil sie sich geschämt haben vor den Nachbarn. Sie haben sozusagen nicht ihre Sexualität richtig ausleben können, weil sie hatten, als Schlampe zu gelten. Sie schämen sich dann zu laut zu sein, zu dick, zu fordernd und so. Da gibt's ja auch dieses Sprichwort, ne, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sie es gänzlich ungeniert. Das ist doch eigentlich eine Verheißung, so. Das klingt doch total gut, oder?
Ja. Endlich ungeniert leben. Ihr könnt mich alle mal rutschen runter.
Total mega. Und aber trotzdem ist natürlich, hat das ein bisschen abgenommen. Also ich kriege zum Beispiel, wenn ich mich irgendwie politisch irgendwie auf Twitter oder so äußere, bekomme ich immer wieder so ein Feedback von alten Männern, sorry, die dann sagen, ich soll mich bitte schämen. Und dann finde ich so einen lustigen, so eine lustige Aufforderung, weil dieses Messer ist so stumpf geworden, weil natürlich schäme ich mich nicht für das, was ich da auf Twitter geschrieben habe, für meine politische Meinung. Es ist so eine, also wer bist du, mein Vater oder was? Also das ist so eine absurde Forderung, die so überhaupt nicht.
Ja, das ist so wie, ich spüre dein Niederenger, Katja. Ja,
so, okay, glaub ich.
Das habe ich gar nicht.
Und und ich finde es aber toll, denn Frauen, die sich nicht schämen, die kann man halt schlecht darüber so sozial kontrollieren.
Ja. Auch das müssen wir uns klar machen.
Also das ist so auch wichtig bei diesem ganzen Schamkomplex. Das ist ja auch was ganz Feministisches, dass du dich befreist von, also was du vorhin gesagt hast, natürlich sollen wir jetzt nicht alle, es gibt sinnvolle soziale Normen und Regeln, aber nicht alle sozialen Normen und Regeln sind sinnvoll. Mhm. Und genau, da müssen wir uns aufhören zu schämen dafür, dass wir zu viel fordern und zu viel wollen oder zu laut sind.
Oder da sind.
Politische Meinung haben, ja. Was mir auch eingefallen ist, Kinder und Teenager schämen sich ja auch total viel. Das hast du ja auch gesagt, dass du deine Kindheit und deine Jugend dich durchgeschämt hast. Ich auch, für mich ist es auch irgendwie eine Alterssache vielleicht auch. Also ich habe mich total für meine Mutter geschämt zum Beispiel, weil die zu laut und so fordernd war. Es ist vielleicht auch so ein bisschen der Beginn der Pubertät, wenn die sich anfangen zu schämen, ne?
Stimmt. Wenn Eltern anfangen, peinlich zu werden, habe ich neulich auch mit einer Freundin drüber gesprochen, die jetzt, deren Tochter jetzt, also so anfängt, so Sachen zu sagen wie, oh, du bist so peinlich.
Wie alt ist die?
So von heute auf morgen. Tochter ist 11.
Weil meine Nichte fängt mit knapp 9, also gerade 9 jetzt auch immer schon an. Papa, du bist so peinlich, sagt sie zu meinem Schwager. Und der findet es voll lustig.
Oh, aber Katja, apropos, weißt du, was auch noch oft peinlich ist oder uns Frauen auch peinlich ist? Eigenwerbung. Sollen wir auch nicht machen, ne? Also nee, zu sehr die Trommel rühren für das eigene Zeugs. Und das ist, gilt auch mir nach wie vor so. Also ich habe das auch immer noch, so diesen leichten Cringe-Moment, aber ich ziehe es jetzt durch, um auch drüber wegzukommen.
Trainier den Schammuskel.
Liebe Leute, wir haben ja so eine Steady-Mitgliedschaft, ne, für unseren tollen Podcast. Und da gibt es einmal im Monat eine exklusive Folge, wenn ihr da eine Mitgliedschaft abschließt. Und außerdem gibt's, Katja hat es am Anfang gesagt, Bücher, Gewinne, Horoskope, Taschen und so weiter von uns immer mal wieder an unsere treuen HörerInnen unter den Mitgliedern ausgeschüttet. Es wäre also toll und sichert euch viele Karma-Punkte, wenn ihr uns unterstützt bei unserer Arbeit, die ja auch nicht umsonst ist oder kostenlos ist, wenn ihr ein Steady-Mitgliedschaft abschließt. Das Ganze gibt's schon ab 3,50 € im Monat, wenn ihr euch das mit jemandem teilt. Alle Infos dazu auf www.fixund40.de.
War doch gar nicht so schlimm, oder?
War nicht so schlimm. Ist ein bisschen heiß geworden.
Aber Schameswellen überkommen dich. Aber es ist total gut, da durchzugehen. Mhm. Kennst du bestimmt auch, wenn du so in so einer Runde sitzt, so mit vielen Leuten, man hat dann schon ein bisschen was getrunken, vielleicht ist dann schon so Mitternacht oder sowas und dann kommt irgendjemand und fragt, okay, was ist das Peinlichste, was euch je passiert ist? Und dann ist so ein bisschen die Stunde der Offenlegung. Mhm. Und also so, und in Frauenrunden kenne ich das und dann erzählt so jede, das sind immer die lustigsten Gespräche, weil jede erzählt dann irgendwie so das Allerpeinlichste, der Moment, wo sie dachten, okay, sie müssen jetzt aus der Haut fahren, weil es sowas Peinliches ist, wie, keine Ahnung, du hast halt irgendwie Sex das erste Mal mit so einem heißen Typen und dann musst du halt laut pupsen dabei oder sowas, ja, wo du in dem Moment 1000 Tode stirbst, aber es sich irgendwann in eine extrem lustige Geschichte verwandelt. Also bei mir war das zum Beispiel dann so eine Zeit lang, ist schon ein bisschen länger her, bin ich extrem viel gestolpert und hingefallen. Also es war wahrscheinlich die Zeit, in der man so ein bisschen hohe Schuhe getragen hat, was ich jetzt nicht mehr mache. Da ist natürlich das Risiko auch größer. Und ich hatte eine Freundin, der das Gleiche passiert ist. Und wir extremst peinliche Hinfallsituationen hatten, wo wir uns immer richtig geschämt haben, weil da ziehst du ja auch so die Aufmerksamkeit aller auf dich, wenn du irgendwie laut auf den Boden fällst. Und ich erinnere mich noch an so eine Geschichte, die sie erlebt hat, die war Unternehmensberaterin und kam ein bisschen zu spät und Unternehmensberatung ist auch eine super männliche Branche und alle Männer, ich glaube, es waren auch Kunden dabei, haben irgendwie in der Hotellobby dann gewartet auf sie und sie hatte so ein bisschen Verspätung und kam, und das war auch so natürlich so ein Nobelhotel, sie kam da so ein bisschen reingestürmt in dieses Hotel, um dann noch da, also nicht zu spät zu kommen, und fällt halt mitten in dieser Hotellobby vor allen Leuten und auch ihren Kollegen richtig laut auf alle Viere. Und ich muss halt immer noch lachen, wenn ich an diese Geschichte denke, weil ich denke, es ist halt in dem Moment die größte Scham.
Ja.
Das ist so witzig. Und ich glaube, meine peinlichste Hinfallgeschichte ist, dass ich halt damals einen Freund in London hatte, den ich so cool fand. Und ja, wir hatten da so ein bisschen getrunken. Ich war da in meinen 20ern und ich habe mit dem so geredet und habe gar nicht nach vorne geguckt und bin halt in so einen richtig großen Blumenkübel, aber auch so komplett reingefahren, sodass ich meine Knie so auch aufgeschürft hatte. Und dann ist es ja in der Situation, dass dir das so peinlich, dass du so aufstehst und so tust, als wäre
gar nichts. Ja, genau. Passiert. Und eigentlich losheulen möchtest, dass das so weh tut.
Und ich habe mich aber zeitgleich immer schon in solchen Situationen ein bisschen darauf gefreut, es dann meiner Freundin mitteilen zu können, wie peinlich ich jetzt gerade wieder hingefallen bin, weil es ja auch sowas dann Erlösendes hat von der Scham, ja, wenn man dann darüber lacht und irgendwie eine Geschichte daraus macht. Und genau, und ich glaube, dass es auch zum Schamabbau vielleicht das hilft, meine Theorie. Redet darüber, redet über diese ganzen peinlichen Momente in eurem Leben und macht gute Geschichten draus.
Stimmt. Und ich finde, man muss sich aber auch da sofort, also was mir total hilft, ist, wenn ich so in einer peinlichen Situation bin, dann denke ich auch manchmal, also so Stichwort everything is copy, man kann ja immer eine Geschichte draus machen und vor allem, und wenn es nur eine Geschichte ist, die dich oder Anne oder sonst wen unterhält. Also ich war schon so oft in peinlichen Situationen, wo ich dann, während ich mich noch geschämt hat, dachte, oh, geil, das muss ich gleich der Anne erzählen, die lacht sich kaputt. Also
du hast bei First of All auch sofort gesagt, wir müssen da eine Folge draus machen, wir müssen was daraus machen. Gleich verwerten. Also ich glaube, die Scham, die mich am meisten betrifft oder die ich am stärksten fühle, ist die Scham vor Fehlern oder Versagen. Das ist ein bisschen so meine Achillessehne, dass man irgendwas nicht gut genug macht, dass man irgendwie schon was nicht macht, weil man denkt oder weil ich denke, ich kann es nicht perfekt. Deswegen mache ich es lieber nicht. Da arbeite ich echt daran, das zu überwinden. Aber sei es jetzt auf Bühnen zu gehen oder, ich weiß nicht, irgendwie Sportkurse zu machen oder irgendwo im Urlaub Fremdsprachen zu sprechen oder so.
Ja.
Da spüre ich die meiste Scham sozusagen vor, ja, meinem Unkönnen.
Mhm. Ja, das hatte ich, also das mit der zur Körperscham im Zusammenhang mit so Sportkursen, da muss ich sagen, da hilft so eine Yogalehrerin-Ausbildung total. Also mich kannst du, ich meine, ich turne ja wöchentlich, oder turne, ich praktiziere Yoga wöchentlich vor anderen Leuten. Und also das ist bei mir wirklich null. Ich kann das, kein Problem. Könntest du mich auf jeden Fall.
In Yoga-Klassen pupst ja auch immer irgendjemand laut, ne?
Ja, also nicht immer. Aber es kann, oder ich, also nicht, dass ich es höre, aber es kann schon passieren. Und ich finde, in solchen Situationen ist ja auch, also A, so peinlich es auch einem ist, das vergisst jeder nach einer Woche spätestens wieder. Und dann finde ich es auch immer gut, so Stichwort Empathie, man kann ja dann den Leuten auch die Scham, also wenn man irgendwie merkt, jemand schämt sich, kann man die ja auch nehmen, indem man irgendwie auf die Person zukommt oder irgendwie sagt, ist nicht so schlimm oder ist mir egal.
Hast du gerade gepupst?
Ja, statt zum Beispiel, Fenster auf. Ja, so nicht.
Okay, so nicht.
Also nichts, bitte nicht laut was sagen, wenn jemand gepupst hat, sich nicht beschweren. Weil nicht beschämen, würde ich,
kein Pups-Shaming.
Kein Pups-Shaming, überhaupt kein Shaming. Weil dafür würde ich mich zum Beispiel auch schämen, wenn das jemand anders tun möchte. Stichwort Fremdscham. Katja, was ist eigentlich mit Fremdscham?
Oh, ich habe es ganz schlimm. Ich finde es ganz schlimm bei Filmen. Ich kann ganz oft bei Filmen nicht hingucken, wenn das so peinliche Momente sind. Also nicht so wie bei Bridesmaids, weißt du, so Klamauk, das kann ich total gut sehen. Mhm. Aber wenn es so unangenehme soziale Situationen sind, da ist es für mich schlimmer, als so Splatter- oder Horrorfilme zu sehen. Also das geht gar nicht, da muss ich wirklich weggucken. Also das spüre ich auch extrem.
Ich hatte das mal, also auch noch zu meiner Jugendzeit, das war so, ich keine Ahnung, wie alt wir da waren, 11, 12. Also es war die Zeit, wo man irgendwie anfing, als Mädchen Brüste zu bekommen und einige hatten schon ein bisschen mehr, einige weniger und einige trugen dann halt BHs und andere nicht. Und eine Klassenkameradin von mir, die halt noch keinen BH trug, sollte Handstand machen. Und unsere Sportlehrerin hat ihr Hilfestellung gegeben und hielt sie also oben mit den Füßen fest, während sie im Handstand war. Und dabei rutschte ihr T-Shirt runter und gab halt blickfrei auf ihren gesamten Oberkörper, nackten Oberkörper und vor der gesamten Klasse. Und sie lief knallrot an und die Sportlehrerin merkte das nicht und hielt halt fest. Und es fing natürlich an, irgendwie welche zu lachen und alle kriegten es mit. Und ich habe mich da auch so geschämt. Es war mir so unangenehm. Und ich habe dann aber auch, weißt du, diese Übersprunghandlung, ich musste dann so lachen aus lauter Scham, wollte aber auch nicht laut lachen und habe da meinen Kopf so hinter so eine dicke Matte, die an der Wand gelehnt war, gesteckt, damit es keiner mitbekommt. Und es war furchtbar. Und wir haben dann da nie mehr drüber gesprochen, aber das war der Punkt. Von da an habe ich nicht nur immer einen BH im Sportunterricht getragen, sondern zwei T-Shirts. Eins hatte ich immer in der Hose und eins drüber. Und ich habe das bis zum Abi durchgezogen, Katja, aus lauter Angst.
Krass, krass. Ich weiß nicht, ob dir das jetzt was hilft, wenn ich es dir sage, aber dass deine Fähigkeit, derart intensiv Scham zu empfinden, ist was sehr, sehr Gutes. Und zwar Brené Brown ist eine US-amerikanische Wissenschaftlerin. Ich bin über die gekommen, weil die einen der, glaube ich, meistgeklickten TED-Talks gehalten hat. Und ich bin ja immer ein bisschen skeptisch, was so TED-Talks angeht. Die fände ich ja immer super pathetisch und so. Aber ich bin darüber auf sie gestoßen und finde sehr, sehr interessant, was sie geforscht hat. Die hat nämlich lange so zu Scham und Verwundbarkeit und Empathie geforscht. Und sie sagt, was sie herausgefunden hat, also sie forscht zum Beispiel durch Interviews, ja, und Befragungen, dass sie herausgefunden hat, dass Scham sehr, sehr gut ist, denn sagen wir mal so, die Quelle für Scham, aber auch für Angst, ist unsere Verwundbarkeit. Ja, nur wenn wir unsere Verwundbarkeit zeigen, können wir derart intensive Gefühle zulassen. Und Verwundbarkeit ist laut ihrer Forschung aber auch die Quelle für Freude, für Kreativität, für Liebe, für Zugehörigkeit, für Bindungsfähigkeit. Und sie hat nämlich herausgefunden, dass die Menschen mit der besten Bindungsfähigkeit Menschen sind, die ihre Verwundbarkeit zulassen. Ja, also wenn wir quasi unseren Panzer abwerfen, unsere Rüstung, dann geht's uns besser. Das heißt, wir müssen auch gucken, dass wir sozusagen unsere Verwundbarkeit zulassen und nicht betäuben, indem wir irgendwie Alkohol oder Drogen konsumieren, durch Essen oder durch Konsum oder irgendwie was, sondern unsere Verwundbarkeit zulassen und die sehen wir oder können wir sehen als Ursprung für Innovation, für Veränderungen, denn wir müssen Verwundbarkeit zulassen, um was Neues auszuprobieren, um was Neues zu schaffen. Denn was hält uns meistens zurück? Das habe ich ja vorhin auch gesagt bei mir. Was hält mich manchmal zurück, irgendwie Dinge zu machen? Scham, ne? Also wenn ich Angst davor habe, nicht gut genug zu sein oder irgendwie Fehler zu machen, dann hält es mich halt auch vor Weiterentwicklung ab. Dass wir denken, wir sind nicht gut genug, ja, oder dass wir sagen, wer glaubst du, wer du bist, dass du dich da jetzt da hochtraust auf die Bühne oder so. Und insofern ist es halt wirklich gut, wenn wir dieses Schamgefühl haben. Wir müssen halt gucken, dass wir das vielleicht, dass es uns nicht kontrolliert, ja, dass wir sozusagen das trotzdem auch überwinden. Und das funktioniert wohl laut Brené Brown durch Empathie, ja, weil und natürlich auch durch weniger Shaming, ne? Wenn wir uns sozusagen reinversetzen können in andere Menschen, dann hilft uns das in diesem ganzen bei diesem ganzen Schamkomplex, weil alles menschlich ist am Ende, ja. Wir brauchen natürlich auch eine bessere Fehlerkultur, habe ich gedacht, ne? Dass sozusagen Fehler auch viel besser verziehen werden, als es vielleicht in unserer Gesellschaft ist. Genau, und das fand ich halt eigentlich sehr gut. Das heißt, die Erkenntnis, die ich daraus gezogen habe, ist, dass es nur für unsere Liebesfähigkeit spricht, dass wir auf dieser Fischsuchtfahrrad-Dating-Party uns so mega intensiv in Grund und Boden geschämt haben.
Ja. Das nehme ich gern so hin. Aber was du davor gesagt hast, das berührt mich richtig.
Was?
Ja, also dieses, Gott. Also dass man, ne, diese Ängste, die man hat und die Scham, die man hat, sich nicht traut, nach vorne zu gehen. Ich finde das irgendwie alles sehr berührend. Ja. Und finde es so wichtig, dass wir uns auch da gegenseitig alle und vor allem uns Frauen liebevoller behandeln und nachsichtiger behandeln und uns einfach und uns feiern, statt vielleicht automatisch und sei es nur unterbewusst Fragen zu stellen, wie, was traut die sich denn da eigentlich?
Ja, lieber sein zu allen, Verwundbarkeit zulassen, kein Shaming. Also da ist doch die Gen Z aber, Da können wir ja doch sehr dankbar sein. Das Oder stimmt. Die Millennials auch schon, ne? Dieses
ja. Wir sind auch noch Millennials, Katja.
Knapp.
1980, da stehe ich gerne drauf.
Genau, deswegen haben
wir. Ich möchte auch zu einer Generation gehören.
Also, lasst Scham zu, aber lasst sie euch nicht kontrollieren. Wäre so ein bisschen mein Learning.
Ja, das stimmt. Hört auf euch und seid lieb zueinander, wenn mein Learning.
Oh.
Geht nicht auf Fisch- und Fahrradpartys, fragt uns. Wir können euch alles davon erzählen. Gerne genau. Auch übrigens in unserer nächsten Folge, die wird exklusiv sein. Da sprechen wir nämlich über das Ausgehen und da gibt es noch ein paar exklusive Insights von der Fisch- und Fahrradparty. Wir schämen uns für nichts, alles wird offenbart und
verwurstet.
Unverwurstet natürlich, wie zu einem Steady-Mitgliedschaft, wie ihr dazu kommen könnt, www.fixund40.de.
Genau, kleiner Spoiler schon. Es lohnt sich auf jeden Fall, um nochmal ein paar nähere Details von der Single-Party zu haben. Ansonsten war es mir wieder ein Vergnügen, mit dir zu sprechen, liebe Gunda. Und vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, danke euch. Bis bald.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss. Das war Fix und 40 mit Gunda Windmüller und Katja Berlin. Danke, dass du uns zugehört hast. Diesen Podcast findest du auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon und Google. Weitere Infos bekommst du auf unserer Webseite www.fixund40.de. Da kannst du auch unseren Newsletter abonnieren und wenn du uns unterstützen möchtest, findest du da auch alles über unsere Steady-Abos. Folge uns auf Instagram @fixund40.podcast und schreib uns gerne an mail@fixund40.de. Danke an Steady für den Support und an Anna Scholz für Schnitt und Produktion. Mach's gut und tschüss. Bis zum nächsten Mal bei Fix und 40.